SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Theresa Hübner. Herzlich willkommen. Vor 50 Jahren verunglückte in London das vielleicht einzige Genie der westdeutschen Nachkriegsliteratur. Das hat Heiner Müller mal gesagt, und zwar über Rolf-Dieter Brinkmann. Gleich erfahren Sie hier im Lesenswert-Magazin mehr über diesen bemerkenswerten und durchaus auch umstrittenen Autor. Außerdem schauen wir in den Iran und fragen, wie es Schreibenden dort geht. Und für alle, die lieber hören als lesen, Hörbuchempfehlungen für die beginnende Urlaubszeit, die gibt's auch in der Sendung.
Zum Lesen von literarischen Werken oder um dir zuzuhören.
Das neue Album Springbrunnen der Liedermacherin Dota Kehr, das begleitet uns durch die Sendung. Viele Lieder darauf drehen sich darum, doch lieber in der Realität statt immer nur im Internet präsent zu sein.
Zu einfach abgelenkt. Es reicht gerade noch für Fotos und Kommentare, für die Empörung über irgendwessen Haare. Nicht mehr für große Utopien, nur noch für einfache Kategorien. Die verarmten Massen vereinzelt und abgehängt und einfach zu abgelenkt. Zu einfach abgelenkt. Einfach zu abgelenkt.
Zu einfach abgelenkt. 2025 ist ein Jahr der literarischen Jubiläen. Hier eine kleine Auswahl. Wir haben Anfang des Jahres schon den 50. Todestag von Mascha Kaleko gefeiert, im April den 300. von Giacomo Casanova, im Dezember 2025, da wird es um den 150. Geburtstag von Rainer Maria Rilke gehen, und den 250. von Jane Austen, den gibt es auch noch. Also man kommt aus dem Gedenken gar nicht heraus. Aber einer fehlt in dieser Aufzählung. Rolf-Dieter Brinkmann, Enfant terrible unter den deutschen Dichtern, vor 50 Jahren gestorben. Aber er hat in seinem kurzen Leben doch einige literarische Spuren hinterlassen. Und über diese Spuren möchte ich jetzt sprechen mit SWR-Kulturliteraturchef Frank Hertwig. Hallo Frank.
Hallo Theresa.
Frank, Rolf-Dieter Brinkmann, vor 50 Jahren ist er in London gestorben. Tragisch, weil er nämlich den Linksverkehr übersehen hat. Wer war dieser Dichter, dieser Brinkmann, und warum, würdest du sagen, sollte man heute überhaupt noch über ihn sprechen?
Man muss wirklich bedenken, er ist mit 35 Jahren schon verstorben, aber trotzdem war er einer der wichtigsten Schriftsteller in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Er war Lyriker und er war Romanautor, hat interessanterweise zwei verschiedene Traditionslinien. Der Roman kam eher aus Frankreich, da hat er sich am Nouveau Roman orientiert. Es bedeutete ein unglaublich genaues Hinschauen, ein sehr detailstarkes Erzählen, und in der Lyrik, da hat er sich eigentlich an der amerikanischen Beat-Lyrik orientiert und an deren Nachfolgern. Und da ging es vielmehr darum, breit in die Oberfläche, sozusagen die Oberfläche der Welt wahrzunehmen, die ganze Popkultur zu integrieren, das Alltagssprechen und so weiter und so fort. Und dann hat er sich sehr radikal aus dem Literaturbetrieb zurückgezogen. Ungefähr 1970 folgende, hat in extrem prekären Verhältnissen gelebt. Und er muss, das sagen eigentlich alle, die ihn kennen, ein ziemlicher Stinkstiefel gewesen sein. Also die Tagebücher aus Rom sind wirklich sexistisch, sie sind sehr oft beleidigend. Und dann kam postum, muss man sagen, sein Gedichtband Westwärts 1-2, und es ist, glaube ich, für mich jedenfalls der wichtigste Gedichtband, der nach 1945 erschienen ist.
Also ich fand jetzt das nicht alles, was du gesagt hast, unheimlich sympathisch klang, und trotzdem, es gab so eine Faszination. Was ist das Faszinierende an Brinkmanns Werk?
Ja, Sympathie ist eigentlich keine literarische Kategorie, muss man mal sagen. Er war, nenne es mal so, ein Berserker der Wahrnehmung. Er ist durch Köln damals marschiert, er hat in Köln gelebt, mit der Kamera, mit dem Mikro. Er hat versucht, sozusagen alles wahrzunehmen und hat, und das ist, glaube ich, das Tolle, das Ganze in Sprache verwandeln können. Und trotzdem zerfallen seine Texte nicht. Es gibt eine große Nüchternheit, die kippt aber dann manchmal in einen unfassbaren romantischen Gestus. Die Farbe Blau spielt immer eine große Rolle. Es gibt die berühmte Zeile, ich gehe in ein anderes Blau. Und was wir lesen, ist nicht immer schön, aber immer poetisch. Und bei Westwärts 1-2 ist nochmal das Interessante, da hat er sein Wahrnehmungstableau literarisch nochmal erweitert. Er hat da in 3 Spalten oder 2 Spalten geschrieben. Ich glaube, das hat er abgeguckt bei Arno Schmidt, bei Zettels Traum. Aber bei ihm gibt es da ein ganz großes Feld der Gleichzeitigkeit der Wahrnehmung. Das ist schon sehr, sehr groß.
Frank, du hast ja auch sozusagen was Neues von Brinkmann im Gepäck oder eine Brinkmann-Neuerscheinung. Das ist so ein Liebhaberprojekt aus dem kleinen, aber sehr feinen Verlag Axel Dielmann. Ein Werk mit einem sehr seltsamen Titel, Frank Xeroks Wüster Traum. Was ist das?
Ja, das finde ich auch immer toll, dass Verlage so kleine Dinge herausbringen. Das ist ein Faksimile, das ist sehr, sehr schön gemacht. Und es heißt im Untertitel und andere Kollaborationen. Und das war eigentlich auch eine Idee von den amerikanischen Lyrikern, die zusammengearbeitet haben im Teamwork. Und er hat es mit seinem Freund, mit dem Ralf-Rainer Regula eben versucht. Das sind Alltagstexte. Es ist sehr viel Pubertäres drin. Es ist auch Sexistisches drin, kann man nicht anders sagen. Aber Regula schreibt es in seinem Nachwort selber. Also er ist da wirklich, geht da auch gerecht mit ihrer eigenen Vergangenheit um. Und das Zufällige, das Fehlerhafte sollte alles integriert werden in die Literatur. Und darum auch eben der Xerox-Drucker, das ist ja so eine kleine Hommage ans Drucken, sprich billige Produktionsmittel. Also die Idee war quasi, die Literatur nicht mehr elitär zu verstehen, sondern populär, alltagsorientiert. Das ganze Projekt ist nie veröffentlicht worden. Es ist, kann man sagen, gescheitert. Also Rolf-Dieter Brinkmann hat dann wahrscheinlich schon verstanden, dass man allein doch bessere Literatur schreiben kann als mit Kumpels.
Frank Xeroks Wüster Traum würdest du aber wahrscheinlich nicht als absolute Brinkmann-Einsteigerlektüre empfehlen, sondern was würdest du sagen, womit sollte man beginnen, wer noch nie was von Brinkmann gelesen hat?
Ich habe jetzt ein kleines Reklambändchen mitgebracht, das ist schon ein paar Jahre auf dem Markt, das heißt Künstliches Licht, Lyrik und Prosa. Und da wird aus den verschiedenen Gedichtbänden von Rolf-Dieter Brinkmann werden Gedichte abgedruckt. Es wird aus dem Roman von ihm, Keiner weiß mehr, ein Stück abgedruckt. Und da sind unfassbar schöne Gedichte drin. Es gibt eines, das heißt Wolken. Das ist von so bezaubernder Einfachheit, dass man wirklich ausgreifen muss bis zu den ganz Großen. Also Goethe über allen Gipfeln oder Brecht, Bukower Elegien. Das ist schon die Messlatte, an denen man diese Gedichte messen kann. Und ich glaube, sie schaffen es, da drüber zu springen.
Würdest du denn sagen, dass Rolf-Dieter Brinkmann bis heute noch Einfluss auf die nachfolgenden jungen Dichtergenerationen hat?
Ich glaube, dass Rolf-Dieter Brinkmann auch ideologisch immer abgeschreckt hat. Also dieser Gestus des zornigen jungen Mannes, dieses Verächtlichmachen der anderen, dieses Ich gegen die Welt, das ist so, scheint mir irgendwie wie so ein ideologisches Hindernis zu sein. Er hat sich auch immer explizit gegen engagierte Literatur gewendet. Er hat immer gesagt, Literatur muss doch gar nicht immer links sein, was auch mal selbstverständlich war. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, seine Literatur ist auch ein Befreiungskonzept. Es geht nämlich darum, um Sprache zu befreien aus den gesellschaftlichen Klischees, um mehr wahrnehmen zu können. Also bei ihm ist Schreiben wirklich eine bewusstseinserweiternde Droge. Und man kann nur sagen, nehmt diese Droge ein, werdet süchtig.
Vielen Dank, Frank Hertwig, SWR-Kultur-Literaturchef. Über Rolf-Dieter Brinkmann, vor 50 Jahren ist er gestorben.
Sonniger war's, wo sie saß, zu sehen von weiter weg. Es war wirklich ein gutes Versteck. Weil er sie fand, blieb sie erstmal bei ihm. Flocht ein Band, gab ihm süße Medizin. Sammelt ihm Tau in der Wiese und Nebel als Perlen im Haar. Er sucht in hohlen Bäumen und im hohen Gras, wo sie war. Ein flüchtiger Schmerz, ein geheimes Leuchten im Herz. Kaum zu sehen von weiter.
Das Lesenswert-Magazin auf SWR Kultur und Sie hören auch das neue Album Springbrunnen von Dota. Der Song eben, der hieß Ein gutes Versteck. Ich glaube, den folgenden Gedanken, den hatten wir alle so oder so ähnlich schon mal. Was wäre gewesen, wenn? Also wenn ich einen anderen Beruf ergriffen, einen anderen Wohnort gewählt oder Partner geheiratet hätte. Also einfach irgendwo im Leben doch ein bisschen anders abgebogen wäre. In dem Roman, um den es jetzt geht, da dekliniert die Autorin Anne Sauer genau dieses Gedankenspiel mal literarisch durch. Ihr Buch heißt Im Leben nebenan und es geht eben genau darum, die Hauptfigur findet sich eines Tages plötzlich in einem ganz anderen Leben wieder, einem, in dem sie ganz andere Entscheidungen getroffen hat. Nina Wolf hat Anne Sauers Im Leben nebenan gelesen und stellt das Buch vor.
Eines Morgens ist alles anders. Anne Sauer beschreibt es so.
Es geht um Antonia oder Toni. Es ist eine Figur, die plötzlich in einem anderen Leben aufwacht.
In ihrem ersten Roman schickt Anne Sauer ihre Hauptfigur auf eine ungewöhnliche Reise. Eigentlich lebt Toni mit ihrer Langzeitbeziehung Jakob in einer hellhörigen Mietwohnung. Doch eines Tages wacht Antonia auf. In einer völlig anderen Wohnung. Mit einem anderen Mann. Adam.
Sie ist scheinbar verheiratet mit ihrer Jugendliebe, was sie sehr irritiert, denn den hat sie eigentlich vor ganz, ganz vielen Jahren verlassen. Und sie hat ein Baby, was auf ihrer Brust liegt und sie hat absolut keine Erinnerung daran, dass sie überhaupt dieses Leben geführt haben soll.
So wird eine junge Frau plötzlich hineingeworfen in dieses Leben nebenan. Im Leben nebenan heißt Anne Sauers Debütroman. Ihren Erstling hat Anne Sauer dramaturgisch klar strukturiert. Die Kapitel erzählen im Wechsel von Antonia und Toni, die gleiche Frau, die eines Tages in einem Leben aufwacht, in dem sie an der einen oder anderen Stelle eine andere Entscheidung getroffen hat. Ein Gedankenexperiment, das die Frage voranstellt, was wäre, wenn? Eine Frage, die sich wohl jeder schon über das eigene Leben gestellt hat, genau wie die Autorin selbst. Die berühmte andere Abzweigung auf dem Pfad des Lebens. Ja, was wäre, wenn man die entlang gegangen wäre? Ein Leben im Konjunktiv. Und das dekliniert Sauer an Toni bzw. Antonia durch. Dabei springt sie nicht unbedingt sanft mit dem Leben ihrer Hauptfigur um. So beginnt Tonis Geschichte mit einem Schicksalsschlag.
Niemand sonst ist im Raum, als ich die Toilettentür zuziehe, schon ganz zittrig den Riegel vorschiebe. Niemand kriegt mit, wie ich meine Jeans aufknöpfe, wie ich beim Anblick des rotbraunen Streifens auf dem Slip sofort die Augen schließe. Warum ist da jetzt Blut? Im Hals nur Enge. Bitte, bitte nicht.
Toni erleidet eine Fehlgeburt. Als Antonia aber wacht sie mit Baby Hannah im Arm auf. Ganz klar, Anne Sauer hat ein Schwerpunktthema. Toni oder Antonia beschäftigt nicht das, was wäre, wenn ich die Ausbildung bei der Sparkasse angetreten wäre? Oder was wäre, wenn ich 2011 in Bitcoin investiert hätte? Sondern in erster Linie das Thema Mutterschaft.
Mich hat gereizt eben diese zwei sehr kontrastreichen Lebensrealitäten, nämlich die einer Mutter 5 bis 6 Wochen nach der Geburt und die einer Person, die an dem Kinderwunsch zu scheitern droht. Was passiert mit denen?
Im Leben nebenan zeigt Sauer zwei Lebensentwürfe. Baby und kein Baby. Freiwillig oder unfreiwillig verschwimmen Lebenswege, die nicht nur von Toni oder Antonias inhärenten Wünschen geprägt werden, sondern stark vom Umfeld der Hauptfigur beeinflusst sind. Da redet die Schwiegermutti mit. Die Gynäkologin, die Freundin.
Ich glaube, du wärst eine tolle Mutter. Der erste Stich. Aber noch geht's. Wahrscheinlich passiert's, wenn ihr es nicht mehr aktiv versucht.
Ob mit Baby oder ohne. Sauers Protagonistin muss ihren Platz im Leben immer wieder neu verhandeln. In der Beziehung, beruflich. Trotzdem, im Leben nebenan ist kein Selbsthilfebuch, kein Ratgeber.
Nee, absolut nicht. Es ist schon ein Roman, es ist eine reine Fiktion und das liegt mir völlig fern, einen Ratgeber zu schreiben.
Antworten auf die große Frage, auf das Was wäre wenn? Ja, die bekommen wir in Im Leben nebenan leider keine.
Also es sind mehr Fragen, die ich im Text stelle, die Figuren sich stellen und damit ja auch die LeserInnen stellen können. Aber alle für sich selbst. Und das habe ich jetzt auch schon gemerkt. Das ist ganz interessant. Jeder zieht da so ein bisschen was Eigenes raus.
Ja, was wäre wenn? Was wäre, wenn dieses Debüt an der einen oder anderen Stelle ein wenig mehr Fabulierlust gezeigt hätte? Was wäre, wenn die Autorin ihre Erzählung sich nicht am literarischen Trendthema Mutterschaft festbeißen hätte lassen und sie den Bogen größer gespannt hätte, sich nicht einreihend in die vielen guten, dieses Sujet erkundenden Romane von Bettina Wilpert, Lynn Stromsberg, Antonia Baum, Mareike Kaiser? Ja, was wäre dann? Das lässt sich einfach beantworten. Dann wäre es ein anderer Roman geworden. Anne Sauers Im Leben nebenan ist ein lesenswertes Debüt. Spielerisch experimentiert Sauer mit dem Leben ihrer Protagonistin, Toni, die dabei ein Avatar für die Unsicherheiten vieler junger Frauen im späten ersten Lebensdrittel wird. Endgültige Antworten kann das Toni-Antonia-Wechselspiel nicht geben. Denn manche Entscheidungen, die treffen wir selbst. Und dann gibt es noch solche, die das Leben für uns trifft. Was wäre, wenn? Ist eben eine große Frage, auf die wir hier literarisch keine Antwort finden. Muss ja aber auch nicht sein, denn Stoff für ein unterhaltsames Gedankenspiel bietet sie allemal.
Nina Wolf über Anne Sauers Debüt Im Leben nebenan ist bei DTV erschienen, kostet 23 Euro. Und mehr über dieses Buch können Sie auch auf unserer Homepage swrkultur.de lesen.
Hier und da ein Windrad und ich kauf mir einen Hybrid. Aha. Steh mit meinem Biogemüse vorm Kühlschrank und während ich's da reinräume, sag ich mir. Aha. Alles so schön grün gewaschen, alles so schön aufgeräumt. Alle Ungerechtigkeit ist anderswo, wenn dir das reicht. Werbung schön divers, immer auf Symbole schauen, als ob das schon ein Umsturz wäre. Auf Symbole, die nichts kosten, sonst alles weiter wie bisher. Hauptsache es stimmen die Codes. Wenn dir das reicht, ist zu befürchten, dass es alles so bleibt. Wenn dir das reicht, machst du es dir vielleicht zu leicht. Eine
stets den richtigen Post geliked. Wenn dir das reicht, wenn dir das reicht, wenn dir das reicht, wenn dir das reicht. Zu leicht, zu leicht, zu leicht, zu leicht, zu leicht, zu leicht.
Der kurze, aber heftige Krieg zwischen Israel und dem Iran ist noch nicht lange her. Er hat das Land erschüttert und das repressive Mullah-Regime nicht entmachtet. Im Gegenteil. Grund für uns, hier im Lesenswertmagazin zu fragen, wie es den Autorinnen und Autoren im Iran geht und auch, wie iranische Literatur hier in Deutschland eigentlich wahrgenommen wird. Darüber kann ich sprechen mit Mariam Aras, iranischstämmige Autorin und Literaturkritikerin. Hallo, Frau Aras.
Hallo, Frau Hübner. Vielen Dank für die Einladung.
Was hören Sie? Was lesen Sie? Wie geht es iranischen Autorinnen und Autoren im Land jetzt? Wie haben sich vielleicht auch die jüngsten Angriffe Israels ausgewirkt?
Den Autorinnen und Autoren geht es eigentlich so wie allen anderen Menschen auch. Das bedeutet im Moment sehr viel mehr Repression noch als vorher. Also dieser Lehrsatz, dass ein Krieg nach außen auch immer ein Krieg nach innen ist, der hat sich voll bewahrheitet. Und die Verfolgung vor allem auch wegen online geteilter Inhalte, eben Inhalte, die nicht nur den israelischen Angriff, vielleicht das Nuklearprogramm oder eben das Regime im Allgemeinen kritisieren, die ist im Moment ganz massiv. Seit dem israelischen Angriff auf Iran sind ungefähr 1500 Menschen festgenommen worden. Und darunter befinden sich auch kulturschaffende Schriftstellerinnen, Lyrikerinnen und so weiter.
Die auch teilweise im Gefängnis sitzen.
Genau, die teilweise im Gefängnis sitzen. Es ist die Rede eben von ganz schlimmen Unterbringungsbedingungen und eben noch mehr Repressionen und noch schlechteren Bedingungen als vorher. Und wer genau alles darunter ist, das wissen wir zurzeit so eins zu eins nicht. Da können durchaus auch eben Kulturschaffende drunter sein, weil unter den politischen Gefangenen eben sich viele befinden.
Welche Rolle spielt das Thema Zensur für Autorinnen und Autoren im Iran?
Ein ganz fundamentales Thema. Also die Schere im Kopf ist irgendwie immer da, hat mir mal eine befreundete Autorin aus Teheran gesagt. Und die Zensur ist ja total unberechenbar. Also die roten Linien, die es gibt, die verschieben sich immer. Und das Schwierige für Autorinnen und Autoren, die offiziell publiziert werden wollen im Iran, ist, dass nur fertige Druckerzeugnisse in die Zensurbehörde kommen und es absolut unklar ist, ob sie dort einige Monate oder vielleicht einige Jahre liegen werden. Und so ist das natürlich auch für die Verlage extrem schwierig und viele Verlage können überhaupt nicht überleben. Es gibt aber einfach eine neue Generation an AutorInnen, die sich im Grunde von diesem offiziellen Buchmarkt abgewandt haben, weil sie diese Zensur nicht mehr bereit sind, in Kauf zu nehmen und die dann nur noch online und sozusagen underground veröffentlichen.
Wir schauen mal nach Deutschland. Wir schauen mal darauf, wie iranische Literatur hier wahrgenommen wird. Was würden Sie sagen, welche Rolle spielt sie hier bei uns?
Leider eine viel zu kleine. Ja, es wird extrem wenig übersetzt aus dem Persischen, viel zu wenig. Es gibt so viel an Gegenwartsliteratur aus dem Iran oder aus dem persischsprachigen Bereich, aus Afghanistan, von afghanischen AutorInnen natürlich genauso. Und den Großteil der Verlagsarbeit machen in Deutschland wirklich eine Handvoll von Indie-Verlagen, die im Grunde die ganze Arbeit und dieses idealistische Projekt, das es so auf unserem kapitalistischen Buchmarkt letztlich ist, stemmen und eben persischsprachige Literatur übersetzen lassen.
Kennen Sie da ein paar Beispiele?
Ja, der Sujet-Verlag aus Bremen zum Beispiel, der macht ganz viel persischsprachige Literatur. Da erscheint zum Beispiel eine großartige Autorin, die ursprünglich aus Tabriz kommt, aus dem aserbaidschanischen Teil von Iran. Und dann viele Jahrzehnte in Teheran gelebt hat und mittlerweile aber auch in Berlin lebt, Faribeh Wafi. Sie erscheint im Sujet Verlag. Oder Tohri Akhlaqi, ein afghanischer Essayist und Schriftsteller. Ja, es gibt einfach nicht genügend ÜbersetzerInnen. Das ist natürlich irgendwie auch ein Problem, weil es so furchtbar bezahlt ist.
Ich hatte ja darum gebeten, Frau Aras, dass Sie mir oder dass Sie uns hier ein Buch mitbringen. Ich meine, die Ferien stehen vor der Tür. Wäre doch mal eine gute Gelegenheit, was aus dem Iran zu lesen. Was haben Sie mitgebracht?
Ich habe den Kurzgeschichtenband An den Regen von Faribeh Wafi mitgebracht. Das ist eine Autorin, die großartig pointiert, einerseits sprachlich schlicht, aber andererseits auch sehr poetisch und bildhaft schreibt. Und sie schreibt Frauenbeziehungen, Familienbeziehungen, Liebesbeziehungen und wie die sich eben unter einem Regime und in einer Gesellschaft, die von Exil und auch oft von sozialer Angst geprägt ist, ausformen. Und die Kurzgeschichte ist so die iranischste Prosaform, die es gibt, die wird viel, viel mehr gelesen im Iran als bei uns. Und ich finde, gerade durch diese schlaglichthafte Erzählweise ist das eine tolle Urlaubslektüre.
Vielen Dank, Mariam Aras, für Ihren Besuch hier im Lesenswertmagazin.
Alt, alt, vieles lässt mich jetzt kalt, kalt, kalt. Bleib mir mit deinem Hype einfach vom Leib, dafür bin ich zu alt. Okay, ich schau's mir an, 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 weil ich nicht anders kann, kann. Wieder muss man was installieren, was ist denn mit Viren, die ich mir einfangen kann? Das ist ja gar nicht mal so geil, warum geht das denn so steil? Das hat schon 2 Millionen Likes. Frag mich bloß, why? Das ist ja gar nicht mal so gut, gut, gut. Zumindest nicht, wie jeder tut, tut, tut. Das ist ja gar nicht mal so gut. Okay, ich stell da was rein. Wie schwer kann es sein? Ich misch da jetzt mit, ich lande einen Hit. Mir fällt bloß noch nichts ein. Vielleicht was mit Kochen oder mit Beat. Vielleicht lieber doch ein neues Lied. Vielleicht was mit Tanz, das wär nicht ganz mein Spezialgebiet. Vielleicht was mit Make-up und Frisur. Vielleicht was mit Haustieren und Dressur. Ich guck nur erstmal kurz, was es schon alles so gibt. Das ist ja gar nicht mal so geil. Warum geht das denn so steil? Das hat schon 2 Millionen Likes. Ich frag mich bloß, why? Das ist ja gar nicht mal so gut, gut, gut. Zumindest nicht, wie jeder tut, tut, tut. Da lese ich lieber noch ein Buch. Ein gutes Buch. Ich könnte es da reinstellen, was würde das bringen? Im besten Fall würden die Leute es hören und dann würden sie singen. Das ist ja gar nicht mal so geil. Warum geht das denn so steil? Das hat schon 2 Millionen Likes. Ich frag mich bloß, why? Das ist ja gar nicht mal so gut, gut, gut. Zumindest nicht, wie jeder tut, tut, tut. Da lese ich lieber noch ein.
Das lesenswerte Magazin auf SWR Kultur mit Musik von Dota Kehr. Der Titel, den wir gerade gehört haben, der heißt Ein gutes Buch. Und das ist ja wohl die perfekte musikalische Vorlage. Denn ein gutes oder besser noch mehrere gute Bücher sollte man auf jeden Fall geschrieben haben, wenn man sich Hoffnungen auf den Georg-Büchner-Preis machen will. Der Büchner-Preis ist der wohl wichtigste Literaturpreis im deutschsprachigen Raum. Er kommt mit sehr viel Ruhm und Ehre und 50.000 Euro. Aber welcher deutschsprachige Autor oder welche Autorin hat den Preis am meisten verdient und vor allem warum? Das haben wir uns in der Lesenswert-Redaktion gefragt und drei unserer Lesenswert-Literaturkritikerinnen haben auf die Frage geantwortet. Hier kommen ihre Favoriten auf den Büchner-Preis. Den Anfang macht meine Kollegin Anja Höfer.
Seit 1951 wurde der Büchner-Preis 72 Mal vergeben. 60 Mal an einen Mann und 12 Mal an eine Frau. Höchste Zeit also für eine neue Büchner-Preisträgerin. Und zwar für eine, die nicht nur souverän und gewitzt über ihre Sprache verfügt, sondern eine, die die Sprache selbst zum Gegenstand ihrer literarischen Erkundungen und Verzauberungen macht. Monika Rink ist Dichterin, Essayistin, Übersetzerin, Performerin. Ein literarisches Gesamtkunstwerk, immer in Bewegung. In ihrer Lyrik, etwa in Honigprotokolle oder Risiko und Idiotie, da nimmt sie Floskeln, Sprichwörter, Werbeslogans und kippt sie in einen neuen Kontext, wo sie plötzlich fremd, komisch, aufgeladen wirken. Auch in ihrem jüngsten Gedichtband Höllenfahrt und Entenstaat zeigt sie sich als Meisterin der Assoziationsräume. Von Dantes Höllenkreisen bis nach Entenhausen. Monika Rink zerlegt die Sprache. Aber nicht zerstörerisch, sondern sie zeigt, wie sich Bedeutung bildet, wie sie sich verschiebt oder wie sie auch manchmal entgleitet. Und sie behandelt Literatur als etwas, das wir wohl gerade jetzt dringend brauchen. Nämlich als dialogisches, offenes System. In Kollaborationen, Übersetzungen, interdisziplinären Arbeiten. Monika Rink steht für eine Literatur, die zugleich hochreflektiert und zugänglich ist. Ihr Werk ist kein Projekt, es ist eine Haltung. Wach, präzise, spielerisch. Es ist höchste Zeit, dass die deutsche Literatur diese Stimme auch mit ihrem bedeutendsten Preis ehrt.
Anja Höfers Favorit auf den Büchner-Preis ist Monika Rink. Ihr Kollege und auch mein Kollege, der Kritiker Christoph Schröder, hat einen ganz anderen Favoriten auf den Preis.
Mein Favorit auf den Preis ist Ralf Rothmann. Im Mai ist er 72 Jahre alt geworden, es wird also dringend Zeit. Und sein vor wenigen Wochen veröffentlichter Erzählungsband Museum der Einsamkeit ist ein weiterer Beweis dafür, dass Rothmann den Preis verdient hat. Seit 1991, seit seinem herausragenden Debütroman Stier, schreibt Rothmann zuverlässig wunderbare Romane und Erzählungsbände. Geboren wurde er in Norddeutschland, aufgewachsen ist er im Ruhrgebiet als Sohn eines Bergmanns. Er hat eine Maurerlehre absolviert, ist kein Akademiker und ich glaube, das stört manche. Aber ich finde in Rothmanns Texten große Schönheit und überraschende Epiphanien des Alltags. So derangiert seine Figuren manchmal auch sein mögen, so selbstverständlich verleiht Rothmann ihnen Würde und Glanz. Zudem spiegelt sich in diesen Figuren gerade in den schweigsamen Malochern der 60er Jahre eindrucksvoll und unausgesprochen das Trauma einer ganzen Generation. Rothmann schreibt fortlaufend an einer literarischen, poetisch getönten Chronik dieses Landes.
Ja, für Christoph Schröder ist es ganz eindeutig Ralf Rothmann, der den Büchner-Preis in diesem Jahr verdient hätte. Aber es gibt noch eine Dritte im Bunde, die hier ihre Prognose abgibt. Meine Kollegin Nina Wolf hat eine Favoritin.
Barbara Honigmann erhielt für ihr Werk bereits den Heinrich-Kleist-Preis, den Jean-Paul-Preis 2021, den Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung 2022, 2024 den Schiller-Gedächtnispreis, das Bundesverdienstkreuz am Band, um nur eine Handvoll zu nennen. Was fehlt, um diese eindrückliche Sammlung zu vervollständigen? Na, klar, der Georg-Büchner-Preis. 2025 würde es doch mal Zeit dafür. Denn Honigmann ist eine der bedeutendsten literarischen Stimmen unserer Zeit. Als jüdische Autorin, geboren 1949 in Ost-Berlin, erzählt sie vom Leben zwischen Ländern, Sprachen und Zugehörigkeiten. Ihre Stärke? Die autofiktionalen Erzählungen. In Bücher wie Chronik meiner Straße oder Unverschämt jüdisch verknüpft sie Autobiografie mit kollektiver Erinnerung. Ihre Sprache ist klar und unpathetisch, poetisch und eindringlich. Gerade in einer Zeit, in der jüdisches Leben in Europa erneut angegriffen wird und Antisemitismus auf dem Vormarsch ist, wird ihre Literatur ein unmissverständlicher Akt der Selbstbehauptung und eine Mahnung. Denn Honigmann schreibt gegen das Vergessen und für ein Deutschland, das sich seiner Geschichte stellt, ohne sie zu wiederholen. Sie erinnert daran, dass die deutsche Sprache auch eine jüdische ist und eine poetische. Deshalb verdient sie den Georg-Büchner-Preis. Für ihr Werk, für ihre Haltung und für ihre Stimme, die heute nötiger ist denn je.
Monika Rink, Ralf Rothmann oder Barbara Honigmann, das sind die Büchner-Preis-Favoriten der Lesenswert-Redaktion. Ja, mal sehen, ob wir recht behalten. Am kommenden Dienstag wird bekannt gegeben, wer den Georg-Büchner-Preis in diesem Jahr bekommt.
Ich fahre gerne Kettenkarussell, schräg geneigt zwischen Himmel und Erde. Fliege ich im Kreis so bunt und hell, drehen sich die Lichter um mich, bis ich schwindelig werde. Unter mir die Buden und über mir die Sterne, durch die kalte Luft geschleudert. Ich fahr halt gern Kettenkarussell, Hirn aus und einfach mit den Beinen baumeln im Kettenkarussell. Trag's noch am nächsten Tag mit mir als leises Taumeln. Brauch keine Loopings, keine Wasserbahn, keine Geisterfiguren. Mein Abenteuer ist es, so im Kreis zu fahren. Hinterlasse nur Jauchzer und sonst keine Spuren. Karussell, schräg geneigt zwischen Himmel und Erde, fliege ich im Kreis gerade so schnell, dass ich den vor mir nie einholen werde. Irgendwann bleibt es stehen, ich steig aus, mir ist schlecht, ich kann kaum geradeaus gehen. Zeit, sich um was anderes zu drehen, ist schon recht. Doch ich kann Alltag nicht ausstehen.
Die Ferien haben begonnen oder beginnen in Baden-Württemberg bald. Da stehen lange Auto- oder Zugfahrten an, auf denen man sich die Zeit mit Hörbüchern vertreiben kann. Mit einer guten Geschichte geht es ja bekanntlich viel schneller ans Ziel. Besonders mit einer, die einen noch dazu auf den Sommer und das kommende Urlaubserlebnis einstimmt. Aus den schier unendlichen Möglichkeiten, die der Hörbuchmarkt bietet, hat meine Kollegin Leonie Berger 3 besonders schöne Hörbücher für uns herausgesucht.
Im Sommer darf es auch mal etwas spartanisch zugehen. Fließend Wasser und ein Bad sind nicht so wichtig. Hauptsache ein Haus im Grünen. Das denkt sich auch Britta, die etwas trotzig den Sommer wieder auf Lindö verbringen möchte, so wie früher auch. Ihre Kinder haben es ihr zwar verboten, allein dorthin zu fahren, weil sie befürchten, der 86-Jährigen könne etwas zustoßen. Britta aber ist noch recht rüstig für ihr Alter. Zudem muss sie feststellen, dass sie in ihrem Haus gar nicht allein ist. Ein junger Mann taucht in ihrer Küche auf, offenbar ein Dahergelaufener, der auf der Suche nach einem trockenen Schlafplatz dort eingebrochen ist.
»Aha«, sagte sie schließlich. »Ich vermute, du bist hier, um mich entweder umzubringen oder auszurauben.« Sie machte eine kurze Pause. Ihre Hand zitterte ein wenig, als sie nach der kleinen Haarspange neben ihrem Ohr tastete. »Falls du vorhast, mich zu töten, dann zögere es bitte schön nicht zu lang hinaus und richte hinterher kein Durcheinander an.« Sollte es etwa so zu Ende gehen? Jetzt, wo sie es endlich hierher geschafft hatte? Was für eine Enttäuschung. Eigentlich wirkte er gar nicht so bedrohlich.
Der junge Mann heißt Ordam. Bedrohlich ist er wirklich nicht, aber etwas Dreck am Stecken hat er schon. Er hat Schulden bei einem Drogenboss. Das ahnt Britta natürlich nicht, als die beiden eine Abmachung treffen. Ordam hilft gegen Kost und Logis bei den Arbeiten am Haus. Der Start ist holprig und es ist ein großes Vergnügen, den beiden beim Zusammenraufen zuzuhören. Eleonore Holmgren hat mit »Vielleicht der schönste Sommer« eine mitreißende Geschichte über eine Freundschaft über Alters- und Herkunftsgrenzen hinweggeschrieben, die von Gabriele Blum und Patrick Mölleken glaubhaft umgesetzt wird. Sie beide geben den liebenswerten Charakteren mit Ecken und Kanten Tiefgang, sodass man sehr gerne verfolgt, wie sich diese Geschichte nach und nach entwickelt. Das Hörbuch für das Schwedensommergefühl, vielleicht der schönste Sommer, von Eleonore Holmgren, gelesen von Gabriele Blum und Patrick Mölleken. Die erste Nacht in einem Zelt ist zweifellos ein großes Abenteuer. Doch im Hörbuch Himmelwärts von Karin Köhler geht es nicht nur darum, Sternschnuppen am sommerlichen Abendhimmel zu beobachten. Diese Sternschnuppen sind für Toni und ihre beste Freundin Yamyam ein Zeichen. Vor kurzem ist Tonis Mutter an Krebs gestorben. Seitdem leidet die 10-Jährige an der großen Vermissung, wie sie sagt. Die Erwachsenen behaupten, ihre Mutter sei jetzt im Himmel. Aber wie soll das gehen? Schickt sie die Sternschnuppen? Um das herauszufinden, haben die beiden Mädchen heimlich ein kosmisches Radio gebaut und wollen nun Kontakt zu Tonis Mutter aufnehmen. Hinter dem Zelt funken sie los und dann tatsächlich eine Antwort.
Mama, frage ich vorsichtig. Es klappt! Es klappt! Es klappt! OMG! Yamyam kneift mich so hart, dass morgen bestimmt mein ganzer Arm blau ist, wetten? Und aus dem Radio...
Nein, ich... Hä?
Yamyam schnappt sich auch ein Walkie-Talkie. We copy!
Ich bin Zana Over.
Ich frage, welche Zana Over?
Haha, Over wie Over and Out. Ich heiße Susanna. Ihr könnt mich einfach Sanna nennen. Over.
Bist du im Himmel?
Ja. Sozusagen, Over.
Bist du auch tot? Over, fügt Yamyam noch hinzu. Sie ist einfach Vollprofi beim Funken.
Nein, ganz und gar nicht. Ich bin Astronautin, Over.
Die beiden haben Kontakt zur ISS aufgenommen. Was folgt, ist ein berührendes, interessantes und ebenso lustiges wie tieftrauriges Gespräch über das Leben im All und das Leben ohne geliebte Menschen. Karin Köhler liest ihre Geschichte himmelwärts mit großer Spielfreude und viel Einfühlungsvermögen. Ein Hörbuch für die ganze Familie, mit dem die Frage, wie weit ist es denn noch, im Auto gar nicht erst auftaucht. Himmelwärts, geschrieben und gelesen von Karin Köhler. Wer vielleicht doch zu Hause bleibt und sich im Schwimmbad zwischen dem Geruch nach Pommes und Sonnencreme an seine erste große Teenagerliebe erinnern möchte, der ist bei diesem Hörbuch bestens aufgehoben. Der große Sommer. Ewald Ahrens erzählt die Geschichte von Friedrich, der die Ferien bei seinem Großvater verbringen muss, wegen anstehender Nachprüfungen in Mathe und Latein. Wenigstens den Nachmittag hat er frei. Und den verbringt er, auch wenn es mal regnet, im Schwimmbad. Dort will er zum ersten Mal vom 7,5-Meter-Brett springen. Das ist verdammt hoch.
Hey, traust du dich nicht? Ich fuhr total zusammen, so erschrocken war ich. Man rechnet ja nicht damit, dass da mitten im Regen noch jemand auf den Sprungturm klettert und hinter einem steht. Ich drehte mich um. Ich hatte sie nicht mal kommen gehört. Sie war ungefähr so alt wie ich. Flaschengrüner Badeanzug, dunkle Haare. Und hübsch. Extrem hübsch. Doch, klar. Idiot, Idiot, Idiot. Warum sagte ich das? Wenn du Angst hast, springen wir zusammen. Bist du schon mal von hier oben gesprungen? Ich hatte tatsächlich Angst. Aber jetzt mehr, dass sie sich womöglich elegant vom Turm werfen würde, Kopfsprung oder Schraube oder so, und ich immer noch da oben stünde wie irgendwas. Sie schüttelte den Kopf. Nee, ich hab dich stehen sehen und gewartet. Ich wollte sehen, ob es geht. Aber du bist nicht gesprungen.
Schauspieler Torben Kessler liest Der große Sommer von Ewald Ahrens mit der gebotenen Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor. Denn im Teenageralter passiert so vieles zum ersten Mal, dass alles gleich wichtig und vor allem gleich dramatisch erscheint. Dabei spürt Torben Kessler den feinsten Stimmungsschwankungen stimmlich genau nach und macht damit diese großartig analoge Geschichte aus den 80ern zu einer sehr lohnenden Zeitreise. Die Schwimmbadgeschichte für den Urlaub daheim, Der große Sommer von Ewald Ahrens, gelesen von Torben Kessler.
Drei Sommerhörbücher hat Leonie Berger empfohlen. Vielleicht der schönste Sommer von Eleonore Holmgren, Himmelwärts von Karen Köhler und Der große Sommer von Ewald Ahrens.
Einfach so nebeneinander und drehte ich den Kopf, warst du da und schautest zu mir hin. In deinem Blick wollte ich sein, er macht mich zu dem, was ich bin. Das wogende Meer. Kein Halt nirgendwo. Alles, was ich wusste, hilft mir nicht weiter so. Ich ruder hier herum. Und jede Richtung scheint gleich.
Werden täglich etwa 9 Frauen ermordet. Das Land ist damit traurige Spitze bei den Femiziden in Lateinamerika. Die mexikanische Autorin Dalia de la Cerda ist eine wichtige Stimme der modernen mexikanischen Literatur. Sie ist Podcasterin und Mitbegründerin des feministischen Kollektivs Morras Help Morras, das sich für sicheren Schwangerschaftsabbruch in Mexiko einsetzt. Und sie ist eine mutige Stimme gegen Femizide in Mexiko. Ihr Debütroman Reservoir Bitches erinnert vom Titel ein bisschen an Tarantinos Film Reservoir Dogs. Und das ist auch kein Zufall, meint Marcela Drum. Sie hat Reservoir Bitches, einen Roman in Stories, gelesen und stellt ihn vor.
Ich setzte mich auf die Klobrille, pinkelte auf den Schwangerschaftstest und wartete die längste Minute meines Lebens. Positiv. Ich schickte Gerardo eine Nachricht. Ich bin schwanger, schrieb ich. Ernsthaft? Krass, schrieb er zurück. Dann schickte er mir die dämlichsten Emojis, die man sich vorstellen kann. Wir werden Eltern, Diana. Wie schön ist das denn bitte? Nein, das ist gelogen. Es gibt keinen Gerardo. Ich wollte der Geschichte bloß einen romantischen Touch verleihen. Ich hatte keine Ahnung, wie der Typ hieß und wollte es auch gar nicht wissen. Seine Performance würde ich jedenfalls nicht weiterempfehlen wollen. Jep, richtig gehört. Ich war schwanger von einem Typen, der echt grottig im Bett war.
Romantisch sind sie wirklich nicht. Die Geschichten in Dalia de la Cerdas Debüt. Ganz im Gegenteil. Sie sind voll von schwarzem Humor. Drastisch, schonungslos und brutal. Reservoir Bitches, ein Roman in Stories. Nicht umsonst erinnert der Titel an Reservoir Dogs, Tarantinos episodenhaft zusammengestückelten Gangsterfilm. Nur, dass es in Reservoir Bitches ausnahmslos um Frauen geht. mexikanische Frauen aus unterschiedlichen Milieus, die um jeden Preis ums Überleben kämpfen. Ich öffnete den Browser, suchte nach Schwangerschaftsabbruch und fand mehrere Kliniken in Mexiko Stadt. Zu weit weg. Es gab eine Reihe dubioser Methoden. Man sollte sich Petersilie in die Scheide stopfen, eine Vaginalspülung mit Coca-Cola, Aspirin und schwarzer Sapote vornehmen, literweise Weinrauten, Oregano oder Sternanis-Tee trinken oder sich Kleiderbügel in die Gebärmutter rammen. Ich fand Berichte von Frauen, die abgetrieben hatten. Sie erzählten von starken Blutungen, riesengroßen Blutklumpen, schmerzhaften Ausschabungen, Geschichten von Reue, Schmerz und Grauen. Diana ist eine der Protagonistinnen in Reservoir Bitches. Das Buch besteht aus insgesamt 13 Kurzgeschichten, die eher lose zusammenhängen. 13 fiktive Erzählerinnen plaudern aus ihrem Leben. Die Studentin, die Hausfrau, die Narkobraut, eine Kleinkriminelle, eine Auftragskillerin. Oft sprechen sie die Leserin oder den Leser direkt an, wie in einer mexikanischen Moritat oder einer überlangen transkribierten Sprachnachricht. Kein Wunder, bevor man etwas von Dalia de la Cerda lesen konnte, konnte man sie hören. Die mexikanische Autorin war schon vor ihrem ersten Roman in Mexiko als Podcasterin aktiv. Sie ist Mitbegründerin der feministischen Organisation Moras Help Moras, die über sichere Schwangerschaftsabbrüche informiert. Und sie gehört zu den mutigen jungen Frauen, die über Femizide in Mexiko aufklären. Ni una menos, nicht eine weniger, lautet der feministische Protestslogan aus Lateinamerika, der auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen soll. Reservoir Bitches liest sich stellenweise wie der Soundtrack dieser Bewegung. In der letzten, der eindringlichsten Story im Buch spricht die Protagonistin mit ihrer ermordeten besten Freundin.
Wusstest du, dass in Mexiko jeden Tag 7 Frauen ermordet werden? Ich weiß, das ausgerechnet dir zu erzählen, ist ganz schön ironisch. Wo waren wir, während alle 3 Stunden eine Frau zu Tode geprügelt, zerstückelt und vergewaltigt wurde?
Der Mörder war ihr Freund, ihr Mann, ihr Ex,
ihr Sohn.
Ein Mann. Ein Mann, der ihr sagte, dass er sie liebt und sie dann tötete.
Ich fühlte mich elend, die schlechteste Freundin der Welt. Denn wenn ich gewusst hätte, wie gefährlich es ist, in diesem Scheißland eine Frau zu sein, dann hätte ich dich niemals alleine nach Hause gehen lassen.
Die Frauen in Dalia de la Cerdas Buch werden nicht verklärt. Sie lügen, stehlen und betrügen, machen Termine beim Schönheitschirurgen wie einen Friseurtermin. Sie kokettieren mit ihrer Oberflächlichkeit. Doch trotz all ihrer Fehler und Schwächen sind sie stark und resilient und wollen alles nur kein Opfer sein. Der Ton im Buch ist umgangssprachlich, was den einzelnen Stories eine authentische und unmittelbare Note verleihen soll. Aber man hat beim Lesen an einigen Stellen das Gefühl, dass in der Übersetzung doch einiges an Originalität verloren geht. Das Buch vermittelt dennoch auf kraftvolle Weise die rohe, ungeschönte Wahrheit über die schrecklichen Gewalterfahrungen, denen Frauen in Mexiko, aber auch im Rest der Welt ausgesetzt sind. Dass man sich trotz der Härte und der heftigen Thematik unterhalten fühlt beim Lesen und dies nicht nur als moralische Pflichtübung begreift, auch das eine Parallele zu Tarantino, liegt am Humor der Autorin und an der kreativen, nahezu filmischen Art, wie die einzelnen Stories miteinander verwoben sind. Abgerundet wird das Ganze mit vielen popkulturellen Anspielungen und einer Playlist am Ende des Buches, die den passenden Soundtrack zu den Stories liefert. Ein erfrischend vielschichtiges, unbedingt lesenswertes Debüt.
Reservoir Bitches von Dalia de la Cerda ist bei Kulturbooks erschienen. Übersetzt wurde es aus dem Spanischen von Johanna Malcher. Und damit geht das Lesenswert-Magazin zu Ende. Nach den Nachrichten kommt hier das Hörspiel Meine Freunde. Es geht darin ins Paris der 20er Jahre. Ein Kriegsinvalide erzählt aus seinem Leben. Mein Name ist Theresa Hübner. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und natürlich viel Spaß beim Lesen.
Da ist überall noch Glitzer im Haar und verschwommene Gesichter. Schritte durch die Nacht mit dir gern. zeigst irgendwo nach oben. Ich seh keinen Stern, auch in den Augen.